Predigtext lese ich ein bisschen später. Ich mache zuerst eine Einführung. Ich freue mich sehr, dass die Baptistengemeinde Basel in so kurzer Zeit schon wieder einen Pastor gefunden hat. Wenn ich in anderen Gemeinden sehe, wie lange sie suchen, bis sie endlich wieder ihre Stellen besetzen können bei heutigen Pastorenmangel, dann ist das ein Geschenk, dass ihr so schnell wieder fündig geworden seid. Freut mich natürlich, dass ich das Vorrecht habe, an dieser Gelegenheit auch die Predigt zu halten. Einsetzung eines Pastors. Die Bezeichnung Pastor war ja früher bei den Baptisten unbekannt. Wir wurden alle Prediger genannt. Vielleicht hatte das einen Hinweis darauf hin, dass in England ein berühmter Baptist als Fürst unter den Predigern genannt wurde, Charles Haddon Spurgeon. Und von daher hießen alle Baptisten Prediger eben Prediger. Heute kursieren die verschiedensten Anreden für die Prediger. Einige nennen sich Pfarrer, andere Referent oder Pastor. Wieder in anderen Gemeindebünden wird man einfach als Ältester angesprochen, als Seelsorger oder Apostel. Früher, da nannte man sogar die Pastoren Hochwürden. Sagen, all diese Titel habe ich schon selbst alle mal erhalten. Gerade auch in Afrika wird man öfters hier und da wieder mal als Hochwürden angesprochen. All diese Namen haben eines gemeinsam. Nämlich, sie bezeichnen den Dienst an der Gemeinde. Das Wort soll verkündigt werden. Die Gemeinde soll geleitet werden. Und so ist eigentlich dieses Wort Pastor gar nicht schlecht gewählt, denn Pastor kommt ja aus dem Hirtendienst. Im Französischen ist das sehr nahe verwandt. Der pastorale Dienst, der Hirtendienst, der geschieht. Und so habt ihr euch für den Pastor, für den Namen Pastor entschieden. Ich weiß nicht, ob das von der Gemeinde ein Anliegen war, von dir. Es ist heute gang und gäbe, dass die neue Generation sich Pastor oder Pfarrer nennt. Ja, im 14. Jahrhundert wurde Pastor eingeführt. Dazu mal war er bekannt als der Seelenhirte. Und wenn man vom Hirten ausgeht, das haben wir schon im Psalm 23 gehört, sind wir eigentlich in einer guten Tradition. Denn schon Gott bezeichnet sich als Hirte. David war unterwegs, hat Gott erlebt und kam zu dem Schluss, der Herr ist mein Hirte. Und weil er mein Hirte ist, da mangelt es mir an nichts, etwas Gewaltiges. Der Herr ist Hirte, dann ist für uns gesorgt. Auch der Prophet Jesaja macht darauf aufmerksam. Er sagt, dass Gott der Hirte für sein Volk wird. Und im Hesekiel, da wird es ganz stark, da wird zuerstmals über die Hirten gewettert. Hesekiel hatte da ganz starke Ausdrücke gewählt. Diese Hirten, die das Volk bis jetzt hatte, die schauen nur auf sich, sie weiden sich selber und lassen die Herde irre gehen. Und dann spricht Gott, ich werde euch einen einzigen Hirten erwecken, der euch weiden wird. Und dieser einzige Hirte führt uns dann zu Johannes 10, wo wir dann lesen, wo Jesus spricht, ich bin der gute Hirte. Und in diesem Kapitel, im Kapitel 10, wird dann interessant, da vergleicht sich Jesus mit dem Mietling, dem, der die Herde gepachtet hat. Und dieser Mietling, wenn Gefahr droht, wenn es um sein Leben geht, dann lässt er die Herde sausen und rettet sein Leben. Es ist verständlich, er ist ja angestellt, die Herde gehört gar nicht ihm. Er rettet sein Leben. Aber Jesus, im Gegensatz zum Mietling, der setzt sich für die Herde ein. Und wenn wir das Leben Jesu richtig verstehen, dann merken wir, er ist gekommen, um unsere Schuld, unsere Sünde auf sich zu nehmen, weil das Todesurteil über unserem Leben stand. Hat für uns bezahlt, er hat sein Leben für uns dahingegeben, damit wir leben können, damit wir eine Freiheit haben, damit wir eine Zukunft, eine Herrlichkeit bekommen. Ja, das ist Jesus, der gute Hirte, der für uns sorgt und für uns da ist. gibt ein interessantes Buch von Kevin Lehmann und William Pentak mit dem Titel Das Hirtenprinzip. Das ist ein junger Student, der seine Abschlussarbeiten macht. Und während diesen Abschlussarbeiten bewerben sich die jungen Studenten für ihre neue Stellen. Und er kriegt per Zufall seine Traumstelle zugesagt. Mensch, schon in der Abschlussarbeiten meine Traumstelle. Aber plötzlich überlegt er sich, ich habe 9 Personen zu leiten, die sie mir unterstellt. Was soll ich mit diesen machen? Ich habe ein Wissen angeeignet und da bin ich sehr gut, da habe ich alles Wissen, um diese Aufgabe zu erledigen. Aber was soll ich mit diesen Menschen machen? Ich kann die doch nicht führen, ich habe nichts darüber gelernt. Und so macht er sich auf und geht zu seinem Mentor und spricht ihn an. Könntest du mir helfen, einige Gedanken mitzubekommen, wie soll ich mit diesen Menschen umgehen? Der Mentor ist bereit und lädt ihn ein, 7-mal an einem Samstag zu kommen. Seine Samstage musste er opfern. Und komm, Samstagmorgen früh, zieh dein Überkleid an. Da ging er, war ein bisschen erstaunt. Normal ist der Professor in Krawatte und ich soll anständig kommen, jetzt in Überkleidern. Er kommt mit einem alten Pickup dahergefahren und dann fahren sie zusammen auf eine Farm, wo er seine Schafe hat. Und er kriegt gleich den Auftrag, zähl alle Schafe. Wie viel hast du? Stimmt, ja, dann sind alle da. Jetzt müssen wir diese Schafe anschauen. Haben Sie Parasiten aufgelesen? Jedes Schaf musste geprüft werden. Dann mussten die Klauen geprüft werden. Und der Junge, der dachte, wann endlich fängt er an mit meinem Unterricht? Und dann hieß es, die Zäune müssen kontrolliert werden. Da können wilde Tiere reinkommen und die Schafe zerstreuen und töten. Und jetzt müssen wir die Weide kontrollieren. Gibt es da giftige Kräuter auf dieser Weide, die entfernt werden müssen? Auch gemacht. Jetzt die Wasserstelle geprüft. Ja, und als die Arbeit fertig war, hat er ihn eingeladen zum Frühstück. Sie gingen an den Tisch und er war schon ganz zappelig. Wann beginnt der Unterricht? Und der Mentor sagte zu ihm, ja, die hast du eben gehabt. Das war die erste Lektion. Die geht darum, du musst die ganze Herde im Auge behalten und wissen, wie es der Herde geht. Dann kannst du mit den Menschen umgehen. Ja, wenn du ein erfolgreicher Menschenführer werden willst, musst du die Kunst eines Hirten lernen. Es reicht also nicht, einfach nur seine Arbeit gut zu machen, das Pflichtenheft zu erfüllen. Ebenso wichtig ist es auch, die Mitarbeiter in einer Gemeinde zu kennen, die Gemeindeglieder zu kennen, damit wir auf ihre Herausforderungen eingehen können, damit wir sie verstehen können, damit wir ihnen auch in den Botschaften das weitergeben können, was ihnen auch im Leben weiterhilft. Wenn es den Mitarbeitern gut geht, dann geht es der Gemeinde gut. Und wenn es der Gemeinde gut geht, dann kann auch eine Gemeinde wachsen. Dieser junge Student wurde später Leiter dieses Konzerns. Er hatte 50.000 Mitarbeiter unter sich. Seine Leute schätzten ihn so sehr, dass sie treu im Dienst blieben. Sie wollten also nicht von dieser Firma weg. Langjährige Mitarbeiter. Und die schätzten ihn bis zum Schluss. Und am Schluss seines Lebens hat er einen jungen Journalisten geholt und gesagt, ich möchte dir diese Hirtenprinzipien weitergeben. Die sollen auch anderen Menschen weiterhelfen. Ein interessantes Buch, das Hirtenprinzip. Jetzt zum Bibeltext. Ich habe das Wort aus der Apostelgeschichte gewählt, Kapitel 20, 2 Verse, 27 und 28. Ich habe es nicht unterlassen, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. So habt nun Acht auf euch selbst, Er wacht auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat, zu Bischöfen, zu weiden die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigen Blut erworben hat. Im Kontext dieses Abschnittes. Paulus war auf der Missionsreise, dritte Missionsreise fertig und wollte jetzt so schnell wie möglich zurück nach Jerusalem zu fahren, um dort das Pfingstfest mit der Urgemeinde eigentlich zu feiern. Als er dann mit dem Schiff nach Milet kam, da mussten sie Gepäck ausladen wahrscheinlich, wieder einladen. Da waren sie einige Zeit im Hafen. Da schickte er Boten nach Ephesus und wollte die Ältesten der Gemeinde holen und sich von ihnen verabschieden. Und bei dieser Verabschiedung hielt er ihnen eine wichtige Predigt, eine Predigt, die auch uns gilt, uns allen gilt. Davon möchte ich drei Gedanken dann aufnehmen, die für uns wichtig sind. Der erste Gedanke: Ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes weitergegeben. Paulus hat also in Ephesus nicht seine Lieblingspredigten gehalten. Die hat er bestimmt auch gehalten, aber ihm war es wichtig, diese Gemeinde muss den ganzen Ratschluss Gottes kennenlernen. Warum sind wir in die Welt gekommen? Woher kommen wir? Warum sind wir hier in der Welt und wohin gehen wir? Die ganze Bibel ist voll von Beispielen, Ausführungen, die festhalten, wie wir diesen ganzen Ratschluss Gottes erfahren können und nachher in unserem Leben auch umsetzen können. Es ist alles wichtig und notwendig, damit in der heutigen Zeit wir fähig bleiben, theologischen Einflüssen und Manipulationen, die auf uns zukommen, auch die Irrlehren erkennen, dass wir auch gewappnet sind gegen den Zeitgeist, der eigentlich uns immer wieder weismachen will, das Evangelium muss heute angepasst werden, so verändert werden, dass es in den Ohren der heutigen Generationen gut klingt. Wenn wir den ganzen Ratschluss Gottes kennen, dann sind wir sensibilisiert und merken schnell einmal die Gefahren. Nicht nur der Pastor soll das tun, sondern jeder von der Gemeinde muss wissen, was läuft eigentlich da in der ganzen modernen Theologiegeschichte ab. Ganz wichtig für dich als Verkündiger, den Ratschluss Gottes zu kennen und sensibilisiert zu sein, was hier an Strömungen alles auf die Gemeinde einwirkt. David hat das im Psalm 119 so schön gesagt. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Nicht die Ideen, die dazukommen. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und Licht auf meinem Wege. So kann ich den Weg mit Jesus gehen. Gefestigt bleiben, fähig bleiben, auch die verschiedenen Strömungen zu erkennen und im Notfall auch zu widersprechen. Ich erlebte das in meiner Jugendzeit. Da war es noch so üblich, dass wenn jemand die Predigt gehalten hat, da standen noch alte weiße Männer auf und hielten noch einen Gedanken dazu. Manchmal, wenn ein junger Prediger sich ein bisschen verhauen hat, versuchten diese auch, diese Botschaft wieder ein bisschen gerade zu biegen und so, dass die ganze Gemeinde den richtigen Sinn des Wortes Gottes verstanden hat. Kürzlich hörte ich von einer dieser Gemeinden, die diese kräftigen Männer hatten und jeweils eingriffen und korrigierten, eine Predigt, die war ein bisschen abstrus. Die Person, die da predigte, meinte dann, Jesus hätte gar nicht ans Kreuz gehen müssen, das war keine Notwendigkeit. Gott hat andere Möglichkeiten, die Schuld zu tilgen. Das war einmal etwas, das komisch war, ja. Aber was noch komischer war, dass in dieser Gemeinde niemand mehr aufstand und sagte, halt, Jesus war notwendig. Jesus hat die Schuld getilgt. Alles schwieg und hörte zu und ging nachher mit den Gedanken wieder nach Hause. den ganzen Ratschluss Gottes, da wissen wir, was dazugehört. Und da kann uns niemand etwas anderes unterjubeln. Da werden wir fähig, die Strömungen zu erkennen. Ein zweites noch. Hab Acht auf euch selbst. Es ist nicht immer einfach, eine Predigt auch für sich zu halten. Und das, was wir weiter predigen, im eigenen Leben umzusetzen. Man ist ja von Beruf her Prediger, Verkündiger und leitet die Gemeinde an, aber ob das auch für mich gilt. Weil das eben oft nicht so geschah, entwickelte sich das Sprichwort Wasser predigen und Wein trinken. Sagen etwas der Gemeinde, aber selbst tun sie es nicht. Aber acht auf euch selbst. Älteste wie Pastoren bleiben auch heute noch Vorbilder. Vorbilder für die Gemeinde, aber auch Vorbilder für die Welt. Leider ist dieser Vorbildsgedanke von der Gemeinde, von Christen, immer mehr in den Hintergrund gerückt, nimmt ab. Heute wird betont, er hat sein Privatleben. Das, was er in seinem Privatleben tut, das geht uns überhaupt nichts an. Was er aber im Beruf tut, das ist dann wichtig. Da wollen wir ihn als Pastor hören. In Kamerun, ich war 12 Jahre, habe dort gearbeitet, da kam der Talar ins Spiel. Die Pastoren mussten den Talar tragen. Und jetzt passiert etwas Eigenartiges, wenn Pastoren etwas Falsches machten, am falschen Ort erwischt wurden oder wenn sie etwas gesagt haben, was nicht stimmt, dann hieß es, das habe ich nicht im Talar gesagt. Wenn ich den Talar anziehe, dann müsst ihr hören, aber sonst bin ich normaler Mensch. Unser ganzes Leben ist ein Vorbild. Die Bibel sagt uns, wir sind ein Brief, von jedermann kann der gelesen werden. Das fordert uns als Menschen, als Pastoren zuerst, als Gemeindeleiter auch, als Gemeinden heraus. Unser Vorbild wird nach wie vor gefragt. Die Leute sehen auf uns, merken, wenn was schief geht. Das zeigt sich auch in der Erziehung unserer Kinder. Ich hatte verschiedene Erziehungsseminare in den Gemeinden gehalten und ich brachte jeweils das Beispiel, wenn der Vater seine Füße auf den Clubtisch legt und sich entspannt, und die Kinder dürfen das nicht, dann ist etwas faul. Dann fragen die Kinder, warum dann und wir nicht? Erziehung war immer auch eine Selbsterziehung. All das, was wir von anderen erwarten, verlangen, das müssen wir auch bereit sein zu tun. Acht haben, das gilt auch besonders auf unsere Gesundheit. Die Pastoren, die zünden ihre Kerze auf beiden Seiten an und dann ist sie bald verbrannt. Haben viele ausgebrannte Pastoren, die nicht mehr weiter können, weil sie wie gelähmt sind, sind ausgebrannt. Aber acht auf euch selbst, und das gilt besonders, wenn man verschiedene Dienste hat, dass man immer wieder auch Gelegenheiten findet, wo man ausspannen kann, auftanken kann, Ruhe finden kann. Denn auch Jesus hat seine Jünger sehr oft in die Einöde geführt, damit sie zur Ruhe kommen konnten, wieder neu aufdanken konnten und leben konnten. Acht haben auf sich selbst gilt ganz besonders auch für das Eheleben, für den Ehepartner, dass man miteinander unterwegs ist und nicht nebeneinander anfängt zu leben. Und ein drittes noch. Hab Acht auf die ganze Herde, die uns von Gott anvertraut ist. Interessant, die Gemeinde kommt hier an zweiter Stelle. Das hat aber keinen Nachteil. Denn wenn das Privatleben stimmt, wenn Wenn jemand wirklich für sich sorgt und Acht hat auf sich selbst, dann ist er auch, profitiert auch die Gemeinde, die ganze Gemeinde. Sie wird gestärkt, ermutigt, sie fängt an zu wachsen, sie geht vorwärts. Darum ist es kein Nachteil, wenn sie als zweite Stelle kommt. Ihr Gedeihen ist das Resultat von gottesfürchtigen Gemeindeleitern. Es ist ja ein gewaltiges Vorrecht, das der Herr uns gegeben hat. Seine Gemeinde, die er mit seinem Blut erkauft hat, dass wir die jetzt couchen sollen, weiterführen sollen, begleiten sollen, wachsen lassen sollen. Unglaublich. Jesus gibt sein Blut dahin, um eine Gemeinde zu erkaufen. Und jetzt stellt er uns Menschen an, die stolpern, die manchmal ihre Fehler haben, wie alle anderen auch. Und trotzdem wagt er, sich uns anzustellen und uns die Gemeinde anzuvertrauen. Er setzt seine Erwählten uns als Hirten ein. Wer das versteht, er wagt sich nur noch mit großer Ehrfurcht und Demut an die Arbeit und bittet den Herrn täglich, dass er ihn durch seinen Geist leiten möge, Weisheit geben möge, um diese Arbeit in der Gemeinde auch richtig zu tun. Dass wir der hohen Berufung gerecht werden und so für ihn diese Arbeit tun dürfen. Das erinnert uns dann an den Studenten, den ich beim Eingang erwählt habe. Der sorgt sich für die Gemeinde. Zum Schluss noch. Mein väterlicher Begleiter sagte mir einmal, wenn der Augenblick kommt und du weißt nicht mehr, was du predigen sollst, dann besuche die Leute zu Hause, Hausbesuche. Dann weißt du wieder, was du predigen musst. Ja, und es war tatsächlich so. Es gibt dann auch keine Elfenbeinpredigten, die man nur noch theologisch verstehen kann. Man merkt, wo die Herde sich befindet, wo der Mensch sich befindet, wo der Schuh drückt, wo die Menschen Probleme haben, wo sie leiden. Und das gibt dann die Möglichkeit, Botschaften weiterzugeben, die die Menschen wirklich weiterführen und ihnen Mut machen, ihre Probleme zu bewältigen, sie die Sorgen abzulegen und mit Jesus zu leben. Ja, das ist genau das, was uns von den Hochwürden als Pastoren unterscheidet. Als Freikirchler kennen wir ja diese Hierarchie nicht. Da ist Pastor einer unter vielen. Einer unter dem Volk, der dazugehört. Wir leben mit den Geschwistern zusammen. Miteinander sind wir unterwegs. Miteinander wollen wir auch das Ziel in der Herrlichkeit Gottes einmal erreichen. Und da braucht der Pastor, braucht die Gemeinde und die Gemeinde braucht den Pastor. Es muss ein Miteinander geben. Auf diese Weise können wir auch den Willen Gottes erfüllen, gemeinsam vorwärts zu gehen, füreinander Acht haben, füreinander zu sorgen, manchmal auch einander zu korrigieren, weil wir Gottes Volk sind. Und jeder von uns, der sein Leben Christus gegeben hat, hat auch den Heiligen Geist bekommen und kann direkt auch von Gott nötigen, wichtigen Gedanken bekommen, dass wir fähig sind, füreinander da zu sein. So wünsche ich euch als Gemeinde und euch als Ehepaar dieses gesegnete Miteinander, wo ihr füreinander da sein könnt, miteinander unterwegs sein könnt und wisst, wir haben einen Hirten über uns, Erzhirte, der für uns alle sorgt. Jesus Christus, dem wir dienen dürfen. Wir möchten jetzt für Peter und seine Frau und Gabi beten. Wir haben ja hier eine spezielle Gemeinde mit Ukrainisch, mit Japanisch oder Chinesisch, ich weiß nicht genau aus welcher Richtung, international. Ich habe schon in der Gebetsstunde gesagt, es ist wie fast in Bern, da haben wir ein Gemeindeprojekt am Aufbauen, und da haben wir 10, 15 verschiedene Nationen. Und das geht dann auch etwa zu wie der Gebetsstunde heute Morgen, dass man das eine versteht und das andere versteht man nicht. Aber Gott versteht alles und das ist das Schöne dann. Amen.